Hallo, wunderschönen guten Tag. Wieder mal Radio X, richtiges Radiosender, richtiger Monatstag für die Freitage im Monat, richtige Uhrzeit, 16 bis 17 Uhr und richtige Sendung Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt, Radio X auf 91,8 als Livestream unter www.radiox.de und DAB+. Und gleich schon mal der Hinweis, die Sendung könnt ihr gegebenenfalls nachhören. Unter Radio X plus 7 wird die eingestellt, so heute etwa um meine übliche Arbeitszeit um Mitternacht herum. Dann könnt ihr es morgens auf jeden Fall nochmal hören oder später zuschalten, wie es euch beliebt. Massentierhaltung, Fleischindustrie, Agrarpolitik, das System Billigfleisch und Alternativen dazu. Das ist der Titel unserer heutigen Sendung. Kritik an der Massentierhaltung und der Fleischwirtschaft gab es bereits vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Durch den Ausbruch der Krise in verschiedenen Schlachthöfen wurde das Ausmaß der verheerenden Haltungs- und Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie, die Industrie setze ich immer in Anführungszeichen, weil Industrie suggeriert ja ein hochtechnischer Begriff und hier geht es ja auch um Lebewesen menschlich und tierischer Art. Also in der Fleischindustrie wurden eben diese Missstände deutlich sichtbar und in den Fokus, wieder mal in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Greenpeace und weitere Umwelt- und Tierschutzorganisationen weisen jedoch schon länger auf die Missstände der Tierhaltung und den Schlachtbetrieben hin. Jetzt wurden darüber hinaus auch noch die unmenschlichen Arbeits- und Lebensumstände der Beschäftigten sichtbar und deutlich. Über die Massentierhaltung, die Auswirkungen auf Klima, unser Wasser und die Artenvielfalt sprechen wir in der heutigen Sendung. Die Arbeitsbedingungen wären jetzt nicht vordergründig oder zwingend ein Thema von einer Umweltschutzorganisation, spielen aber natürlich im Gesamtkontext der Sache schon mit rein, aber das werden wir jetzt anderen Leuten überlassen, darüber zu reden. Welche Rolle spielt das Freihandelsabkommen zwischen den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay, Venezuela mit Fragezeichen und der EU dabei in dem ganzen Kontext? Auch das wird Thema sein. Und vor allem auch ganz wichtig, wie geht es denn auch anders? Es gibt ja durchaus Möglichkeiten anders. Einmal Tierhaltung, an Lebensmittelerzeugung, Landwirtschaft generell, auch was uns Bürgerinnen und Bürger als Esserinnen und Esser anbelangt, können wir auch Einfluss drauf nehmen. Darüber wollen wir heute sprechen und dazu habe ich wieder mal Gäste im Studio. Das ist die Julia Möller hier von der Greenpeace-Gruppe Frankfurt. Sie ist für den Bereich Lebensmittel, Landwirtschaft zuständig. Julia, schönen guten Tag.
Hallo.
Schön, dich mal wieder hier zu haben.
Ja, danke.
Und dann habe ich den Dieter Murmann. Er ist bei uns für den Freihandelsbereich zuständig und in dem Fall eben ganz aktuell für das Thema Mercosur. Dieter, du warst auch schon hier. Schönen guten Tag.
Hallo.
Schön. Dann wollte ich noch mal wieder einen Hinweis geben, wer bei uns noch im Hintergrund agiert. Das ist die Irina Schulz und der Manuel But, die eben unsere Sendungen dann immer bearbeiten und auf ihre Internetseite einstellen. www.greenpeace-frankfurt.de. Da kann man die dann auch nachhören. Das dauert immer ein paar Tage, weil die das ja auch nur nebenher machen und immer, ja, mein Gequatsche abmildern müssen oder wie auch immer man das jetzt formulieren mag. Und das wird dann bei uns auf der Internetseite eingestellt, auf dem Button Wir bei Radio X könnt ihr das nachhören. Radio X plus 7 hatte ich schon erwähnt, mein Name ist Otto Gebhardt. Lange Rede, vor kurzer Vorsicht, nein, egal, wir fangen an. Wie sieht es denn in der Tierhaltung generell aus, Julia?
Ja, ich glaube, in der aktuellen Zustand der Tierhaltung kann man insgesamt als sehr schlecht bezeichnen. Ich will vorab aber sagen, es gibt ja einen immer größeren Sektor und immer mehr Landwirte, die auch ökologisch und biologisch orientiert arbeiten. Also ich denke da an Verbände wie Demeter, Bioland und Naturland, die so die besten Standards haben. Also ich will daher da jetzt nicht eingehen darauf in Zukunft. Also da passiert schon auch viel Gutes, aber da ist eben auch noch viel Schatten. Und Schatten meine ich damit auch ganz real für die Tiere. Also man kann in vielen Aspekten, wenn es um Massentierhaltung geht, schon von Tierquälerei sprechen. Dazu ein kleiner Exkurs ins Tierschutzgesetz. Eigentlich darf der Mensch nichts tun, was das Wohl des Tieres gefährdet. Und davon sind wir in der faktischen Massentierhaltung sehr weit entfernt, also vom Tierschutz. Es ist so, viele kennen vielleicht auch Reportagen darüber, die Tiere sehen häufig gar kein Licht während ihres gesamten Lebens, außer wenn sie sie zum Schlachthof geführt werden, wenn sie dann in den Transporter gehen. Die Sauen und Kastenstände entsprechende, damit die Ferkel nicht zerdrückt werden. Die Sauen können sich nicht bewegen, noch nicht mal die Beine ausstrecken. Sie haben auch keine Beschäftigungsmöglichkeiten. Und so kann man dieses Leben der Tiere grob beschreiben. Es wird ja auch häufig jetzt im Rahmen des Tönnies-Skandal auch, wo es ja mehr um die Arbeitsbedingungen ging, von industrieller Tierhaltung gesprochen. Otto, du hast auch schon gesprochen von Industrie generell, Fleischfabriken. Also man kam da ganz viel weg in den letzten Jahrzehnten von eigentlich der Haltung von Tieren. Und dass das ja jedes Mal, wenn wir Fleisch essen, vorher ein Tier gestorben ist. Ja, ich glaube, dieser Zusammenhang ist uns irgendwie so ein bisschen verloren gegangen, ist aber auch geschuldet der Landwirtschaft, die in den letzten Jahrzehnten sich sehr orientiert hat an Ertragsmaximierung und Kostenminimierung und das zu Leiden des Tierschutzes und des Tierwohls. Ja, und so entsprechend geht es den Tieren weitestgehend sehr, sehr schlecht in den Ställen während ihres kurzen Lebens.
Ja, deshalb auch diese Begrifflichkeiten, die mir eigentlich immer stören, weil da wird nämlich viel technisiert, was dann wieder davon ablenkt, dass es, was ich vorher schon sagte, um Lebewesen handelt. Die Industrie, Wirtschaft, Produktion und, das entfremdet uns ja noch mehr von diesen Dingen. Dieter, was ergibt sich noch aus für die Tiere aus dieser Form der Tierhaltung? Es stehen da diese sogenannten 3 Ks im Raum. Was ist denn darunter zu verstehen?
Ja, stimmt. Du spielst auf die Kastration an, auf den Kastenstand der Muttersauen, haben wir eben schon von gehört, dass sie ganz eng praktisch in so einem Ständer gehalten werden und sich nicht bewegen können. Und das dritte K steht für?
Kopieren.
Kopieren der Schwänze. Kopieren der Schwänze bei Ferkeln. Auch das wird genau wie die Kastration betäubungslos gemacht. Wir hatten schon mal Ende 2018, hätte das eigentlich auslaufen müssen. Auch das ist schon, wenn man sich überlegt, Jahrzehnte so gemacht worden. Bis 2018 war die Genehmigung im Grunde genommen da. Und dann hat man noch mal 2 Jahre verlängert. Das heißt also, bis Ende diesen Jahres dürfen die Ferkel noch betäubungslos kastriert werden. Das ist einfach ein Unding. Also mit Tierschutz hat das wirklich gar nichts zu tun, auch nicht mit unseren Gesetzen. Wir müssen uns mal darüber klar werden, dass gerade in dem Bereich Tierschutz, wenn es um den Profit geht, unsere Frau Klöckner über alle Grenzen hinweggeht, da nicht nur die Frau Glöckner, die ganze Regierung, die akzeptiert im Grunde genommen, dass Gesetze gebrochen werden, dass Richtersprüche, die 5 Jahre alt sind, einfach negiert werden. Also diese Ständehaltung müsste eigentlich längst passé sein. Und jetzt will man nochmal 15 Jahre das Ganze verlängern. Es ist unsäglich, was mit den Tieren geschieht. Wer ganz hardcore ist, der kann sich nochmal in der Mediathek vom Montag dieser Woche einen Filmbericht, eine Dokumentation der ARD anschauen. Da geht es um Tiertransporte. Da geht es also nicht nur um die Transporte hier von der Zucht in den Schlachtbetrieb, sondern auch ins Ausland. Schlimmste Bilder. Also was wir da machen, in der EU ist es eigentlich gar nicht erlaubt, aber es kümmert sich weder die EU noch die Bundesregierung drum. Es ist unsäglich, was da passiert. Aber Frau, das muss ich noch kurz loswerden.
Ja, kein Thema.
Die Frau Glöckner, die hat ja dieses Jahr den Orden wieder den tierischen Ernst bekommen. Wahrscheinlich steht er dir auch zu.
Wir reden ja einmal auch jetzt wieder über Schweinefleisch. Das ist ja das Fleisch, das am häufigsten angeboten wird. Wie steht es denn um die Rinderhaltung, Rinderzucht, Kuhhaltung? Sind die, Julia, die Verhältnisse da besser?
Ja, also vielleicht kurz nochmal zu den Schweinen. Das sind ja die, also es wird am meisten Schweinefleisch gegessen in Deutschland und deswegen haben auch wir von Greenpeace schon einige Aktionen gerade zu dem Thema Haltung von Schweinen gefahren. Und vielleicht nochmal eine Zahl dazu. An bestehenden Tieren, die jetzt gerade leben, sind es ungefähr 27 Millionen in Deutschland. Also allein das sind schon Größen, die weit jenseits des Vorstellbaren eigentlich liegen. Aber da gibt es noch ganz andere Zahlen, zu denen wir später noch kommen. Im Prinzip kann man das, was bei den Schweinen passiert ist und was man auch so in diversen Reportagen sieht und auch das sieht man ja auch in den Medien, auch übertragen auf die anderen Tiere, die als Nutztiere gehalten werden. Also nicht nur nicht nur die Rinder, sondern auch die Geflügel, die ja auch in sehr großer Anzahl gehalten werden und ein noch kürzeres Leben haben, einfach weil sie auch viel kleiner sind. Und auch da hat die Ökonomisierung in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen. Also insbesondere gab es eine Problematik Anfang der 2000er Jahre, das hat noch Schwarz-Gelb eingeführt, die Abschaffung dieser Bindung der landwirtschaftlichen Fläche und der Tiere, die gehalten werden.
Und also wie viele Tiere auf einem zum Beispiel Hektar gehalten werden sollen dürfen?
Die Bindung an die landwirtschaftliche Fläche, welche anderweitig dann für Getreide und Lebensmittel zum Anbau genutzt wird, das hatte, als es das noch gab, so verhindert, dass zu viele Tiere gehalten werden und zu viel Dünger dann auch produziert wird. Das ist ja auch eine Problematik, auf die wir später noch eingehen werden, da zu viel Dünger dann auch ins Grundwasser gerät und dann für unsere Gesundheit wiederum eine Gefahr ist. Also ja, man kann die Problematik bei den Schweinen auch auf die anderen so Bereiche der Tiere übertragen.
Ja, das wäre nämlich gerade meine nächste Frage. Welche Auswirkungen hatten diese industrielle Anführungszeichen? Mir wird heute auch kein besserer Begriff einfallen, ich kämpfe damit schon seit Wochen. Welche Auswirkungen hat diese industrielle Tierhaltung und unser Fleischkonsum auf diese verschiedenen Bereiche? Da gibt es ja durchaus jenseits der Tierhaltung auch für uns unmittelbare Sachen, die bedeutsam sind. Dieter, wolltest du, Julia, wer...
Julia. Ich kann kurz noch eine Sache dazu sagen. Also wir hatten ja gerade, wie gesagt, die Problematik schon mit dem viel zu viel Dünger aufgrund von unglaublich vielen Tieren, die wir in Deutschland halten, auf viel zu kleiner Fläche. Das Ganze geht ins Grundwasser und landet dann also und kommt wieder zurück zum Menschen, wie es bei der Plastikproblematik und in unserem Fischkonsum ja auch der Fall ist. Eine andere Zahl und ein anderes Problem, Gesundheitsproblem, sind die Antibiotika. Das war eine Zahl von 2017, wurden so viele Antibiotika in der Tierhaltung vergeben, wie in der Humanmedizin, also wie dem Menschen auch zugeführt werden. Und natürlich bleiben Reste davon in dem Tier sozusagen und in dem Fleisch, was wir dann essen, übrig. Und das wiederum kann zu Problematiken führen wie resistenten Keimen und generell Resistenz gegen Antibiotika als ja Hilfsmittel für den Menschen, was eine geniale Erfindung war, als das Penicillin erfunden wurde vor knapp 100 Jahren. Und das ist jetzt gefährdet. Dieser Nutzen, den wir eigentlich noch
zumal
haben.
Zumal ja die Antibiotika in der Tierhaltung auch präventiv gespritzt oder benutzt werden und nicht nur, wenn Tiere krank sind.
So. Genau, und man muss sich ja überlegen, genau, ein Tier muss nur krank sein oder irgendwie so ein bisschen gefährdet anzeigen und schon wird die ganze Herde immunisiert oder präventiv, genau wie du gesagt hast, da
behandelt,
genau. Und warum kommt dieses Problem? Das müssen wir uns überlegen. Wir halten eben viel zu viele Tiere auf viel zu kleinem Raum. Wir hätten ja bei einer artgerechten Tierhaltung dieses Problem gar nicht und müssen wir gar nicht so viel Antibiotika einsetzen. Und wenn wir generell weniger Tiere halten würden, dann hätten wir auch kein Problem mit dem Dünger. Vielleicht Dieter, willst du weitermachen mit den anderen Problematiken? Oder
ich wollte gerade mal den Schwenk machen, Dieter, zum Mercosur, Rindertierhaltung. Ich meine, einerseits werden für uns die Tiere zum Beispiel in Brasilien gehalten, aber andererseits natürlich auch Futtermittel importiert in unser Land. Welche Auswirkungen, welche Aspekte der Kritik gibt es denn da an dieser Rindertierhaltung?
Bevor ich da kurz darauf eingehe, vielleicht nochmal folgende, nur zwei Zahlen. Wir schlachten also hier in Deutschland 55,1 Millionen Schweine und davon werden 20% exportiert. Das heißt, wir schlachten nicht
jährlich.
Nur für uns.
Jährlich?
Jährlich.
Ja, okay.
Oh, Entschuldigung.
Kein Problem. Das sind Anfängerfehler, aber das ja, wie, es gibt im Moment nichts Wichtigeres wie unsere Radiosendung. Also, ja. Weiter.
Okay. Und auch noch eine Zahl, die vielleicht ein bisschen was dazu aussagt, was wir hier mit unseren Tieren machen. 11.000 Schweine pro Tag werden praktisch weggeworfen, wenn man so will. Also das Fleisch, die Wurst von 11.000 Tieren werden pro Tag in den Müll geschmissen. Das nur noch mal so ganz kurz als Einleitung, dann bevor ich zu Mercosur komme. Mercosur ist das Handelsabkommen, das inzwischen Mitte letzten Jahres von der EU-Kommission, also politisch verabschiedet wurde. Es muss ja erst noch durchs Parlament in der EU. Das ist also noch nicht passiert. Aber die politische Verabschiedung ist erfolgt. Das heißt, man ist sich darüber einig, was man will. Es geht im Großen und Ganzen darum, dass wir, also Europa, mehr Industriegüter, Autos, Chemieprodukte nach Südamerika transportieren wollen.
Also und Südamerika heißt in dem Fall das sind diese die Mercosur-Staaten.
Fünf Staaten. Ja, der eine ist nicht der richtige dabei, aber die vier Staaten, genau. Brasilien, Argentinien, Uruguay, Paraguay. Diese vier Staaten sind in erster Linie in diesem Mercosur-Abkommen zusammengeschlossen. Und um die geht es jetzt auch in erster Linie. Und wir wollen umgekehrt als Gegenleistung mehr Fleisch, also in erster Linie Rindfleisch und Rohstoffe natürlich auch. Es wird dort Gold, es werden Erze abgebaut und natürlich Futtermittel. Und darum geht es auch bei den folgenden Themen noch ein bisschen mehr, weil gerade dieser Sojaanbau Riesenflächen benötigt.
Also Riesenflächen heißt, die stehen dort zur Verfügung? Oder?
Ja, die stehen leider nicht zur Verfügung.
das ist die Bombe, von der ich vorher gesprochen habe. Es ist ein Einsatzfahrzeug. Okay. Entschuldigung.
Nee, kommt halt vor. Manchmal klingelt ein Handy, manchmal kommt ein
Einsatzfahrzeug
vorbei. Genau. Also um diese Flächen zu bekommen, wird zurzeit der Urwald gerodet. Wir haben also mehrere, ich glaube um die 7000 Brände dieses Jahr schon im Amazonasgebiet gehabt. Das sind also zum Teil normale Brände, die durch Blitzschlag oder sonst irgendwas passieren. Aber zum Großteil auch wirklich Brände, die gelegt werden, um Fläche zu gewinnen für den Sojaanbau. Oder es wird meist so gemacht, dass erst die Rinderzüchter kommen, die nutzen dann dieses brache Gelände oder das verbrannte Gelände, wenn man so will, für die Rinderzucht und dann ziehen die weiter und anschließend kommt der Sojaanbau. Das passiert dann so, dass wir schon ca. 20% des Amazonas-Regenwaldes vernichtet haben. Bei 25% haben wir wahrscheinlich einen Kipppunkt erreicht, wo also auch das Klima oder der Urwald sich nicht mehr erholen wird und das Klima entsprechend dann in Mitleidenschaft gezogen wird. Noch mehr als jetzt schon. Wir vernichten im Grunde genommen die Artenvielfalt, die dort existiert. Die ist ja viel größer als bei uns hier in unseren Breiten. Und das Ganze passiert eigentlich in Gebieten, die den indigenen Völkern gehören. Das heißt, die werden vertrieben, teilweise umgebracht. Wir kennen ja alle die Geschichten von Bolsonaro, dem Präsidenten, dem Rechtsradikalen dort unten, der sowohl mit Corona kein Problem hat, als auch mit Holzfällern und mit der Vernichtung von Urwald, der auch aus dem Pariser Klimaschutzabkommen austreten will. Also man weiß eigentlich gar nicht, wie man mit diesen Menschen umgehen soll, ähnlich wie Trump. Er macht alles kaputt und das nicht nur für Brasilien, sondern eigentlich für die Weltgemeinschaft.
Ja, ich meine, die Abholzung vom Regenwald hat natürlich auch immense Einflüsse aufs Klima. Aber was ich dieser Tage gelesen habe, weiß nicht, ob du es zitieren möchtest oder ich, also da war eine Studie vom WWF, da geht es dann um die Ausbreitung von Malaria. Da gab es schon die Berechnung, wenn nur ein geringer Teil vom Regenwald gerodet wird, steigt eben die Gefahr, an Malaria zu erkranken, um fast bis zur Hälfte an, weil eben durch diese Abholzung natürlich auch die Bodenvegetation, die Gewässer und so weiter mit in Mitleidenschaft gezogen werden und es scheinbar für die Malaria-Mücken besser ist in dem Sinn. Ja, ich glaube, wir machen jetzt gerade im Moment mal eine kleine Pause, machen mal etwas Musik und dann reden wir weiter über das Billigfleisch. Ich habe hier eine wunderbare Band aus Venezuela, die ich vor ein paar vielen Jahren mal kennengelernt hatte, dort eine Amateurband, die hat mir eine CD geschenkt und ich finde diese Musik schön. Ja, buenas noches nicht, guten Tag, immer noch Radio X, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Massentierhaltung, Fleischindustrie und Agrarwende ist das Thema, das wir heute bearbeiten. Jetzt kommen wir mal zum Thema Billigfleisch. Wir haben jetzt viel vorher schon über Tierhaltung, die Auswirkungen auf unsere Gesundheit, das Klima, Wasserqualität etc. gesprochen. Weshalb gibt es eigentlich diese Haltungsbedingungen? Das fällt ja nicht vom Himmel, Julia.
Genau, es fällt nicht vom Himmel, aber auch beim nochmal kurzer Exkurs zu dem Begriff Billigfleisch, da steckt ja auch schon drin, das Fleisch, wir haben uns ganz weit entfernt von dem Tier als Lebewesen und sehen eher nur das Endprodukt, was wir dann in der Kühltheke finden. Das Ganze ist auch wegen besagter Kostenminimierung, Ertragsmaximierung generell in der Landwirtschaft in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr billig geworden, ja, und eigentlich viel zu günstig. Ja, aber jetzt zu den Haltungsbedingungen, woher kommt das? Ja, also ich sehe das eigentlich dreigeteilt. Also einerseits ist es schon ein Thema auf der Angebotsseite. Es gibt die besagten Einzelhändler, Discounter, die auch unterstützt durch Werbung natürlich versuchen, diese Produkte vom Tier an den Mann und die Frau zu bringen. Und das möglichst günstig. Und da sich da der Tierschutz im Preis gar nicht widerspiegelt, ist schon auch ein ökonomisches Problem, finde ich. Also weil diese Kosten da einfach nicht widergespiegelt sind. Und entsprechend kann relativ günstig da angeboten werden. Und die Tiere werden gehalten in Ställen, die sehr, sehr weit entfernt sind von dem, wo die meisten Menschen sich bewegen. Das heißt, die meisten Menschen sehen diese Ställe auch gar nicht, weder von außen und von innen schon mal gar nicht. Dann sehe ich das andere Thema auf der Nachfrageseite. Wir Bürgerinnen und Bürger sind daran gewöhnt, auch die letzten Jahre und Jahrzehnte, an diese relativ günstigen Produkte. Und man hat sich, glaube ich, auch daran gewöhnt, relativ viel davon auch zu essen. Also noch vor 40, 50 Jahren war das ja ganz anders. Da hat man so einmal die Woche Fleisch gegessen. Und die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt auch heute einen Konsum von pro Woche etwa so 300 oder 600 Gramm maximal. Viele essen das Doppelte. Also das ist so der Durchschnitt. Viele Bürgerinnen essen etwa 60 Kilo Fleisch im Jahr. Genau. Und die dritte Komponente ist ganz klar, finde ich, eine politische. Also die diverse Lobbyorganisationen haben kein Interesse daran, etwas an diesem bestehenden System zu ändern, weil sie davon profitieren, dementsprechend starke Lobbys. Und entsprechend, was ich am Anfang schon sagte, das Tierschutzgesetz wird nicht beachtet. Im Tierschutzgesetz steht ganz klar drin, dass Tierwohl zu beachten ist und dass Tiere nicht unnötig leiden sollen. Und das wird ja ganz krass häufig nicht beachtet. Und das ist schlicht auch gesetzeswidrig.
Ja, es dient ja wohl auch vielen Discountern und so weiter als Lockmittel, niedrige Fleischpreise.
Genau, da sind wir wieder auf der ökonomischen Seite, auf der Angebotsseite. Ja, das wird tatsächlich quersubventioniert. Die Bürger sollen so in die Läden gelockt werden mit Dumpingpreisen. Und dann nehmen sie ja meist, wenn sie im Laden sind, noch was anderes mit. Und so können diese großen Ketten, weil sie auch eine große Marktmacht haben, viele Menschen dort einkaufen, entsprechend eben auch solche Methoden anwenden. Ja.
Dieter, jetzt nochmal auf das zurückkommen mit Mercosur, Rindertierhaltung in Südamerika, Sojaimport bei uns. Ich meine, ist das dann realistisch, diese Preise, die da bei uns angeboten oder zu denen diese Fleischprodukte? Nee. Die Fleischerzeugnisse, mir gefällt einfach kein guter Begriff ein. Das Fleisch angeboten wird, spiegelt es denn die Gegebenheiten wider?
Gut, die Julia hat es ja schon gesagt, eigentlich überhaupt nicht. Wenn man sich überlegt, dass was ich bei Aldi oder wo auch immer Fleisch, ein Kilo Fleisch für 2,95 oder irgendwas angeboten wird, dafür kann das nicht produziert in Anführungsstrichen werden. Das ist einfach unsinnig. Das geht nur dann, wenn ich es industriell mache, so wie es heute passiert, dass die Tiere just in time gemästet werden, zu Wurst verarbeitet werden. Jetzt haben wir zum Beispiel 400.000 Schweine, die auf Halde stehen, wenn man so will, weil durch den Ausfall von Tönnies und anderen Großschlachtereien ist es ja so, dass die Tiere, die eigentlich schlachtreif sind, nach 6 Monaten sind die ja 120 Kilo schwer und sollen geschlachtet werden, dass die jetzt plötzlich noch in den Zuchtbetrieben stehen und nicht abgenommen werden können, weil einfach zu viele da sind momentan. Also es ist ähnlich wie in der Autoindustrie, es wird ein Teil an dem Tag, wo es gebraucht wird, angeliefert. Und so genauso machen wir das mit Tieren. Und das ist eigentlich eine undenkbare Geschichte. Vielleicht da noch mal ganz kurz an der Stelle ein Wort von Mahatma Gandhi. Die Größe einer Nation, ihre moralische Reife, lassen sich daran messen, wie sie ihre Tiere behandeln. Daran sieht man mal, wie wir mit unseren Tieren umgehen, wie hoch unsere moralische Reife ist. Also besser kann man es eigentlich gar nicht ausdrücken, als er das gemacht hat damals.
Ja, deshalb auch meine Eingangs- und immer wieder zitiere jetzt das, solange bis ich das bei mir ein bisschen beruhigt hat. Diese Begrifflichkeiten, die entfremden uns, ich möchte jetzt nicht sagen entmenschlichen, enttieren uns oder wie man das jetzt nennen mag, weil dadurch wird das Ganze so anonym und technisch und wir müssen einfach immer wieder Begriffe finden, die uns deutlich machen, dass es wir mit ehemaligen Lebewesen zu tun haben.
Wir müssen uns informieren. Wir dürfen nicht einfach als blinde Konsumenten irgendwo hinrennen, dürfen das kaufen. Wir müssen uns informieren. Wir müssen uns im Zweifelsfall auch mal so Dokumentarfilme anschauen, wo gezeigt wird, wie schlimm das alles ist, um dann vielleicht mal den reif zu kriegen, zu sagen, ich will das auch nicht mehr. Ich will mich davon verabschieden, dass ich dreimal die Woche Fleisch brauche. Und fünfmal oder sechsmal, wie es teilweise ist. Ich will hier gerade noch mal ganz kurz, das hatte ich also auch zufällig jetzt gefunden, noch mal von unserem bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Der hat gesagt, wenn der nur einmal die Woche Fleisch kriegt, fällt er am dritten Tag vom Gerüst runter.
Also nicht der Wirtschaft, sondern der Bauarbeiter.
Der Bauarbeiter, der auf dem Gerüst steht. Also einfach nur auch die Denke von früher,
ohne Fleisch gibt es nichts.
Wurde ja schon gesagt, dass dieses Fleisch früher mal einmal die Woche gab. Das gab Samstag oder Sonntag gab es, Sonntags gab es Fleisch. Das war der Fleischtag. Jetzt wollen wir 6 Tage die Woche Fleisch essen. Und das hängt auch damit zusammen, dass die Leute einfach, wenn man immer dann von den Politikern hört, ja, die Leute, die auch die armen Leute müssen ja sich Fleisch leisten können. Das ist ähnlich wie der Fluch, der nach Mallorca geht. Das muss auch für die Armen machbar sein. Und das macht einfach keinen Sinn. Das ist.
Also da hätte ich auch einen besseren Vorschlag. Ich meine, die das immer propagieren, finde ich schön, dass sie sich dafür vielleicht einsetzen, dass die Mindestlöhne erhöht werden, das Hartz-IV-Satz erhöht wird, prekäre Arbeitsverhältnisse.
Da wollte ich drauf raus. Jetzt momentan wird vorgeschlagen, auf 12 Euro den Mindestlohn hochzusetzen. Ob das kommt, wissen wir auch noch nicht. Aber auch die 12 Euro, die machen natürlich nicht den Bock fett. Das kann auch keine großen Sprünge erlauben.
Ja, aber ich meine, auch unabhängig davon, wir müssten einfach wahrscheinlich insgesamt weniger Fleisch konsumieren, essen. Julia, was ergibt sich aus diesem Preiskampf? Ich glaube, das kann man es wohl wahrscheinlich auch bezeichnen. Was ergibt sich denn daraus für die Landwirtinnen und Landwirte?
Naja, die sind Teil auch gezwungenermaßen dieses Systems. Wir kommen ja vielleicht später nochmal zu dem europäischen Rahmen so der Subventionen, weil die Landwirte natürlich auf die Subventionen an der Stelle angewiesen sind, die eben im Moment nicht danach vergeben werden, wie sehr sie denn das Tierwohl berücksichtigen. Und auch generell, wenn wir jetzt, wenn es um Landwirtschaft geht, nicht diese ökologische Komponente irgendwie mit einbringen. Also im Prinzip hat der Landwirt nichts davon, ne? Wenn er sich jetzt um die Tiere eingehender kümmert und wenn er versucht, weniger Pestizide zu verwenden, weniger Dünger zu produzieren und so, weil die Subventionen ihn eben anders steuern. Und da ist da schon auch einem Zwang unterlegen. Ja? Denn eine Umstellung von konventioneller auf ökologische Landwirtschaft generell bedingt erstmal einen Einkommensausfall oder Einkommensreduzierung.
Also während der Übergangsphase?
Genau, während der Übergangsphase, ja. Insofern sehe ich die Landwirte da schon in diesem System gezwungen, wo es wirklich schwierig ist, sich da zu finden, ja, weil den meisten Landwirten würde ich jetzt mal im positiven Sinne unterstellen, dass sie natürlich, wenn sie Tiere halten, sich auch um das Tierwohl gerne kümmern möchten.
Ich meine, was ja ein Stück weit dann dazu führt, dass es führt zu einem Höfesterben. Ich habe da eine Zahl gelesen. Wir haben es heute ein bisschen mit Zahlen, weil ganz kommen an dem auch nicht vorbei. Der Preis für ein Kilo Schweinefleisch, was die Landwirtinnen und Landwirte bekommen, liegt bei 1,60 Euro. Also nochmal, für ein Kilo Schweinefleisch bekommen die Landwirtinnen und Landwirte 1,60 Euro. Wenn man anschaut, welcher Aufwand da betrieben wird, werden muss, kann man sich vorstellen, dass 1,60 Euro wahrscheinlich kaum ausreicht. Wir wollen jetzt mal ein bisschen einen anderen Schwenk noch machen. Es gibt ja auch jenseits der Politik und der Landwirtschaft Möglichkeiten, das Ganze ein bisschen zu beeinflussen, zu steuern, wie auch immer. Greenpeace hat ja da auch Forderungen, Studien, Papiere erstellt zum Fleischkonsum bzw. zur Tierhaltung. Kennzeichnungspflicht, um es den Esserinnen und Esser zu ermöglichen, auch entsprechend einzukaufen, Julia?
Ja, also das Ganze läuft unter dem Stichwort Haltungskennzeichnung. Die ist noch relativ neu, wurde im letzten Jahr von vielen Einzelhändlern eingeführt, die eben so Produkte von Tieren, nenne ich sie jetzt mal, vertreiben und verkaufen. Also ganz kurz zu dieser...
Also wir haben mit der Sprache durchaus unsere Probleme oder mit den Begrifflichkeiten unsere Probleme, oder?
Zu der, ja, ich glaube, aber das zeigt,
also dass,
wir aktiv wirklich wegkommen müssen von dieser, ja, von dieser Entfremdung. Wir nähern uns einfach wieder an, aber das bedingt natürlich erstmal, dass wir so ein bisschen unsere Sprachgewohnheiten auch umstellen, ja, und nicht nur die. Ja, also nochmal zur Haltungskennzeichnung jetzt, genau, da kann man relativ gut sehen auf dem jeweiligen Produkt, wie das Tier da gehalten wurde. Faktisch, also ich erkläre kurz, worum es sich dabei handelt, ist ein bisschen vergleichbar zu der Kennzeichnung von Eiern. Das beginnt mit 1, das ist die konventionelle Stallhaltung, wo die Tiere kein Licht sehen, keine Beschäftigung haben und also eigentlich die schlechteste Tierhaltung, die es eigentlich so gibt. Dann das 2 ist Initiative Tierwohl. Klingt gut, steckt aber kaum was dahinter. Im Endeffekt haben die Tiere 10% mehr Platz zum Beispiel. Das ist einer der Dinge, die da umgesetzt werden dann. 10% mehr Platz bedeutet zum Beispiel für Schweine statt 0,7 Quadratmeter haben sie dann eben 10% mehr, also knapp 0,8 Quadratmeter. Also man kann da nicht von einer Verbesserung sprechen. Also das ist wirklich ein Begriff, der, wo nicht viel, faktisch nichts dahinter steht, eigentlich kann man sagen. Nummer 3, da wird es dann langsam schon besser. Da gibt es dann mehr Beschäftigungsmöglichkeiten, mehr Licht, mehr Freiraum, auch zur Bewegung. 4 ist eigentlich das Beste. Das ist das, wo wir eigentlich alle hinwollen, zur biologischen Tierhaltung, also nach diesem EU-Bio-Standard. Vielleicht kurz dazu nochmal, das ist relativ neu, diese Kennzeichnung. Unter anderem Greenpeace hatte vor 2 Jahren mit diversen Aktionen darauf hingewirkt, dass sowas eingeführt wird. Wurde es dann auch, wie gesagt, von einigen der...
Ist es flächendeckend schon?
Supermärkte? Nein, alle haben es nicht eingeführt, die meisten aber, jetzt kommt der kleine Pferdefuß, erstens ist es auf den Produkten nicht prominent gekennzeichnet, sagen wir es mal so, es ist ein relativ kleines Zeichen. Also man muss da schon relativ genau hingucken. Die andere Sache ist, Greenpeace hatte jetzt bereits schon eine Abfrage gemacht bei den Supermärkten und da kam raus, dass fast 90% bei den bekannten, will ja jetzt keine
Namen, aber, sind schon genug gefallen.
Genau, bei den bekannten Namen hat der Käufer faktisch keine Wahl, weil es nämlich ganz häufig, wie gesagt, fast 90% der Fälle nur die 1 und maximal noch die 2 gibt, aber bei den Schweinen eigentlich nur die 1 und bei Geflügel manchmal dann die 2 noch. Aber da kann man nicht von einer Wahl sprechen für den Käufer, die ja eigentlich so eine Haltungskennzeichnung ermöglichen soll. Ja,
dass findest du das? Entschuldigung, wenn ich da kurz unterbreche, was mir so im Kopf vom Geist. Findest du, ist es bei Eiern besser gelöst? Funktioniert es da besser? Ich meine, das ist natürlich jetzt auch schon etwas länger etabliert, diese.
Es ist länger etabliert, ja. Und naja, man kann das jetzt nur bedingt vergleichen, weil für Eier ja die Tiere nicht direkt ihr Leben lassen.
Ja.
Insofern würde ich aber sagen, ja, das ist schon besser gelöst. Okay. Ja, das ist schon besser
jetzt,
gemacht. Ja.
Jetzt hat ja aber die Landwirtschaft beziehungsweise diese in Anführungszeichen Industrie, ich werde das jetzt beibehalten, um deutlich zu machen, dass mir diese Begriffe nicht so gut von der Lippe gehen, ein eigenes Initiative Tierwohl gegründet. Dieter, kannst du da was dazu sagen? Ob das funktioniert? Wie ist denn da das? Wie schätzt du das ein?
Also die Initiative Tierwohl von der Regierung.
Ja, genau.
Ja, die habe ich ja gerade schon erwähnt. Das ist ja die Nummer 2.
Okay.
Nach dieser Haltungskennzeichnung von 1 bis 4 ist das die Nummer 2. Und wie gesagt, das hat, also man kann eigentlich sagen, das ist ein kleines Sternchen, ja, von einer bestimmten Zahl, was also so eine Mini-Verbesserung, aber faktisch ist es eigentlich keine. Also das ist kein Tierwohl, was dahinter steckt, sondern es ist mehr ein Name und Marketing, also Werbung.
Alternativen. Ja. Fleischkonsum, Dieter. Welche Alternativen, sprich Fleischkonsum, haben wir denn?
Ja, auf jeden Fall mal weniger Fleisch essen, ganz einfach. Das wird, ist eigentlich das Einfachste, was jeder machen kann, wenn man sich bewusst wird, wie die Tiere gehalten werden, wie sie behandelt werden. Ich hatte ja vorhin das Zitat von Mahatma Gandhi gebracht. Wir können eigentlich so mit Lebewesen nicht umgehen, wie wir es tun. Also das wäre der erste Punkt, dass man einfach weniger Fleisch isst. Und dann ist es auch machbar, dass man einfach mehr weniger isst, selbst für die ärmere Teil der Bevölkerung, die können dann halt einmal die Woche Fleisch essen und genauso wie die Reichen, die sollten auch nur einmal die Woche Fleisch essen. Also ist einem Grund genommen egal.
Ja, ich meine, das wäre dann aber Frage der Qualität des Fleisches. Ich meine,
ja, die Qualität ist dann halt nicht mehr aus einer Massentierhaltung, sondern aus einem Biobetrieb. Dort, wo die Schweine Auslauf haben, wo sie Platz haben, wo sie beschäftigt werden können, wo sie die Möglichkeit haben, sich zu suhlen, wo die Ferkel vernünftig aufgezogen werden, nicht betäubungslos kastriert und so weiter. Das wäre die Konsequenz. Mehr Gemüse essen statt Obst. Fleisch.
Ich habe vor kurzem, wir haben solche Zahlen, mir fällt eben gerade auch eine ein, in einem Bericht in Deutschlandfunk gehört, wir importieren 60% unseres Obst- und Gemüseverbrauchs. Also das ist für ein Land wie Deutschland schon, finde ich, relativ viel.
Sprich, ja gut, wenn man sieht, wo das Gemüse zum großen Teil herkommt oder auch das Obst speziell, das sind ja die Bananen, soweit die wachsen hier ohnehin nicht. Das heißt, das kommt natürlich aus Südamerika und Afrika. Ja, aber
ich wollte eigentlich hier darauf hinweisen, dass wir in dem Bereich einen relativ niedrigen Eigenversorgungsgrad haben mit 40%, oder? Wo zumal Obst und Gemüse ja doch auch Dinge sind, die man an den Hause ja eigentlich fast kaufen kann.
Interessant ist da auch an der Stelle, dass ökologisch erzeugte Lebensmittel auch importiert werden, weil die Nachfrage hier in Deutschland größer ist als das Angebot. Was ja auch interessant ist, also wo es ja ganz gut wäre, wenn noch mehr Landwirte umstellen auf die ökologische Erzeugung.
Darum kommen wir im nächsten Block dann, da werden wir über eine Agrarwende allgemein sprechen, jenseits der Tierhaltung und so weiter. Ich mache jetzt mal wieder etwas Musik, ich habe das Orchestra Sublime. Ja, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Ich hoffe, man hört mich, ich höre jetzt nämlich gerade nichts. Sollte vielleicht mein Mikrofon aufmachen, das geht dann vielleicht besser. Nochmal, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Wir sprechen heute über Massentierhaltung, Fleischindustrie, Agrarwende. Mit der werden wir uns jetzt beschäftigen. Greenpeace hat eine Studie veröffentlicht, Kursbuch Agrarwende 2050. Da gibt es eine kurze und eine lange Version. Könnt ihr auf unserer Internetseite greenpeace.de nachgucken, wenn ihr nachlesen wollt. Untertitel Ökologische Landwirtschaft in Deutschland, und erstellt wurde das Ganze vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau, FIBEL, hier in Frankfurt. Und Julia, weshalb diese Studie und wie stellt sich denn da die Ausgangssituation dar, also jetzt mal insgesamt für die Landwirtschaft, jenseits der Tierhaltung?
Ja, jetzt grundsätzlich erstmal zu dem, warum überhaupt so ein Kursbuch Agrarwende? Was heißt das eigentlich? Also analog zu zum Beispiel der Energiewende, Verkehrswende, hat sich Greenpeace auch überlegt, dass eine Agrarwende auch unverzichtbar ist für so, ja, die Zukunftsfähigkeit, ne, der Landwirtschaft. Ich meine, wir haben jetzt viel gehört über die Missstände, aber wir wollen natürlich auch in die Zukunft schauen und gucken, was muss sich denn ändern, damit es nachhaltig wird, damit wir es mehr Tierwohl haben, damit wir keine Gefährdung mehr unserer Gesundheit haben und unserer Böden generell. So wie es aktuell, wir haben ja viel gehört, ist es nicht zukunftsfähig. Warum nicht? Ist es nicht nachhaltig? Wegen diverser Dinge, die wir angesprochen haben. Unsere Wasserqualität ist gefährdet, unsere Gesundheit auch, die Artenvielfalt. Nun hat sich Greenpeace da mal in einer sehr umfassenden Studie, gibt es auch eine Zusammenfassung davon auf der Greenpeace-Webseite, kann man also mal googeln, sie überlegt, was ist denn wichtig für eine Agrarwende? Ja? Und zum einen, das haben wir eben schon mal gehört, der Abbau der Tierbestände. Ja, wir sollten weniger Fleisch essen, aber nicht, weil das irgendwie weniger ist, mehr in einem positiven Sinne, weil ich hatte ja auch eben schon gesagt, dass wir aktuell im Schnitt zu viel Fleisch essen und das gar nicht gesund ist. Also das macht uns eher krank. Und insofern hilft es auch unserer Gesundheit, wenn wir da weniger Fleisch essen und vielleicht mal die ein oder andere vegane Party machen, ja, oder den vegetarischen Abend, weil es mittlerweile ganz viele tolle Alternativen gibt, die eben fleischfrei sind, ja, oder sogar vegan. Abseits so dieser, wie wir Tiere halten, Tierbestände generell, geht es natürlich, das hatten wir eben auch schon gehört, um den Erhalt der Artenvielfalt. Also es geht da durchaus auch um um Blühstreifen in der Landwirtschaft generell.
Ja, aber also auch jenseits der Monokulturen und Sprichwort Fruchtfolge etc.
Genau, das ist ja auch ein aktuelles Problem, dass die Fruchtfolgen immer enger sind, die Böden gar nicht mehr Zeit haben, um sich zu erholen und wir faktisch, und das ist eigentlich ein großes Problem, was glaube ich gar nicht so bekannt ist, dass die Nährstoffe im Boden, der Humus, immer weiter abgetragen wird. Im Moment, es gibt diverse Studien schon darüber, dass wir in 50 oder so Jahren, da gibt es unterschiedliche Zahlen, kaum noch Nährstoffe im Boden haben werden. Ja? Und da,
also neben der Wasserqualität auch die Bodenqualität abnimmt.
Genau, unter anderem auch durch diesen Pestizideintrag, also deswegen auch eine Forderung von Greenpeace in der Agrarwende, ganz klar gar keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutz mehr zu verwenden. Eine andere wichtige Sache ist, die natürlich damit auch verbunden ist, mit dem Abbau der Tierbestände, ist der Abbau der Treibhausgasemissionen, dann eine gezieltere und effizientere Düngung. Das hatten wir eben auch schon, dass im Moment, aber auch immer verbunden mit, es werden viel zu viele Tiere gehalten, die produzieren zu viel Dünger, der gar nicht auf den entsprechenden Flächen dann verwendet werden kann. Und somit ist da unser Wasser gefährdet, aber auch die Bodenqualität. Und insgesamt gibt es ja im Moment diese Überlegungen hinsichtlich einer gemeinsamen europäischen Agrarpolitik. Ich hatte das ja auch eben schon kurz angerissen. Es ist wichtig, dass sich die EU-Länder untereinander auf gewisse Standards einigen, um da eben einen europaweiten Standard zu schaffen. Das sind natürlich hohe Anforderungen. Und ich hatte eben auch schon gesagt, die Subventionen im Moment sind nicht ökologisch getrieben. Und deswegen haben viele Landwirte eigentlich wenig Anreiz, also zumindest keinen finanziellen Anreiz, an dem bestehenden System was zu ändern. Aber ich glaube, viele merken, und damit sind wir dann auch bei dem Einzelnen, jeder Bürger, Bürgerin, jeder Käufer von Fleischprodukten, von Tierprodukten kann
Lebensmittel kann allgemein.
Und Lebensmittel allgemein kann was tun. Ja? Und es geht ja auch, das ist bei der Agrarwende auch mit drin, weil es ja um Landwirtschaft generell geht. Es geht also um unsere Lebensmittel, um Tiere, aber auch um Obst und Gemüse und alles, was wir zu uns nehmen, ja, und was ja auch unserer Gesundheit dienen soll. Es geht auch um die Reduzierung von Lebensmittelabfällen, weil das ist, glaube ich, vielen auch nicht bekannt. Ist es so, dass vom Acker bis zum heimischen Kühlschrank ungefähr 30-50%, also teilweise fast die Hälfte aller Lebensmittel werden weggeworfen, entlang dieser Kette, ja. Also es wird viel aussortiert schon, wenn es auf dem Weg in den Handel geht, weil zum Beispiel Äpfel nicht rot genug sind und noch mehr Grünanteil haben, woraus man dann schließen könnte, dass sie noch nicht reif sind. Also solche Absurditäten in den Handelsrichtlinien dann machen das Ganze schon, also produzieren schon mehr Lebensmittelabfälle. Ja, dann manchmal hat man bei den Supermärkten, die immer längere Öffnungszeiten haben, dadurch wird auch viel Ausschuss produziert, viel Müll.
Das wäre jetzt gerade meine nächste Fragerichtung. Was müsste passieren in der Landwirtschaft? Mal ganz kurz in zwei, drei Sätzen, weil wir langsam schon leider schon wieder zum Ende der Sendung hinlaufen. Was muss passieren in der Landwirtschaft? Julia, an dich, Dieter, die Frage, was müssen wir als Normalsterbliche machen? Julia. Landwirtschaft.
Wir können uns, es gibt ganz viele Alternativen, ganz viele tolle Rezepte, vegane, vegetarische Rezepte. Es gibt ganz viele Bio-Lebensmittel schon. Und wenn wir als Bürger hingehen und fragen immer mehr nach biologisch erzeugten Lebensmitteln, ja, wenn es auch manchmal dann Fleisch ist, dann wird auch irgendwann mehr Angebot geben. Und mehr Landwirte und mehr Subventionen werden umgestellt.
Es gibt ja auch auf der Seite der Landwirte, Landwirtinnen durchaus Widerstand gegen dieses, sage ich jetzt mal, herrschende System.
Genau, ja. Also da gibt es schon ganz viele konstruktive Energien, ja, die wir nutzen können.
Dieter, was tun wir als Esserinnen und Esser?
Gut, ich hatte es ja schon gesagt, also generell erstmal weniger Fleisch essen. Wir müssen uns halt schon bewusst werden, dass dieses Fleisch, so wie es produziert wird, eigentlich, dass das unsäglich ist. Und die Politik, die macht da immer feste mit und verhindert eigentlich, dass das Tierwohl, wie es da in diesem Begriff halt genannt wird von der Frau Glöckner, ich muss sie immer wieder mal ins Gespräch bringen, das ist einfach unsäglich, welche Politik da gemacht wird. Und wir müssen uns einfach in der Stelle einschränken. Und es ist nun mal nicht so, dass wir, wenn wir nicht jeden Tag Fleisch essen, vom Gerücht fallen, sondern wir müssen uns eigentlich mal angewöhnen, dass das Lebewesen sind, von denen wir hier reden, und dass wir uns ähnlich verhalten. Unsere Haustiere werden gepäppelt und verwöhnt, und hier gehen wir mit den Tieren um als Schweine sind hochintelligent. Wir können mit diesen Tieren nicht so umgehen, wie wir es heute tun. Und das geht halt nur, indem ich mich selbst verändere. Und die Selbstveränderung, die kommt eigentlich dadurch, dass ich erstmal überhaupt weiß, von was ich rede, dass ich mich einfach informiere. Das gehört meines Erachtens dazu.
Ganz kurz.
Und nochmal ganz kurz zu Mercosur und zu Brasilien, zu Bolsonaro. Er will halt für seine Landwirtschaft im Grunde genommen, er will da Märkte schaffen, will dort mehr tun. Das geht zwar nur in die Taschen von ganz wenigen, die Großgrundbesitzer und die Agrarkonzerne, die mitverdienen, weil die nämlich das Saatgut praktisch selbst verkaufen, das Spritzmittel dazu, das Düngemittel dazu, das ist alles aufeinander abgestimmt. Das ist ein Riesengeschäft, was dahinter steckt. Deshalb auch die Lobby so groß, dass da in der Richtung was passiert. Bloß, wir müssen uns mal überlegen, wenn wir ihn jetzt, wenn wir uns wirklich mal dazu durchringen würden, die westlichen Länder hier, dass wir ihn oder die EU sagen, wir boykottieren dich. Wir müssen auch selbst mitrechnen, dass wir boykottiert werden. Was ist denn mit unserem Kohleausstieg, der praktisch nicht stattfindet oder viel zu spät? Wir verhalten uns ja auch nicht so, wie wir es eigentlich müssten, umweltgerecht. Das heißt, das darf man auch nicht ganz vergessen. Aber wie gesagt, beim Essen würde ich sagen,
jetzt nochmal ganz kurz an euch die Frage, ein, zwei Sätze, ja, nein. Schaffen wir eine Agrarwende, Julia?
Ja, gemeinsam schon. Und was mir dazu noch einfällt gerade, Greenpeace gibt es ja auch in Frankfurt. Also wer sich da engagieren möchte für eine bessere Tierhaltung, für weniger Massentierhaltung, der ist immer willkommen, sich zu engagieren.
Du sag noch gerade in dem Atemzug, du hast gerade die Luft geholt dazu. Ihr habt wieder eine Aktion zu dem Thema
demnächst? Genau, wir haben schon eine Mahnwache gemacht zum Thema Tierhaltung im Juni auf der Zeil und wollen das auch nochmal machen im August und September.
Und wo kann man das rausgucken, wann das sein wird?
Auf unserer Website.
Wie heißt die?
www.greenpeace-frankfurt.de.
Okay, Dieter, schaffen wir die Agrarwende?
Ich bin etwas skeptischer als die Julia. Wir haben ja jetzt gerade
in. Die Julia hat da noch ein bisschen mehr Zeit wie wir beide.
Wir hatten ja jetzt gerade die großen Sitzungen da in Brüssel zum Thema, wie werden die Gelder verteilt? Und haben halt gesehen, dass sich wieder die Länder wie Ungarn und Polen mit ihrer Agrarpolitik durchgesetzt haben. Es ist momentan keine Wende zu erkennen.
Es bleibt ein Weg, es bleibt was zu tun für uns. Ich habe jetzt zwei Termine. Einmal Mainkai. Die Sperrung, Öffnung des Mainkais tendiert ja dazu, beendet zu werden. 31. August nach dem Stand der Dinge wird es vorbei sein. Ab 1. September fahren da wieder um die 20.000 Pkw, Lkw täglich über den Mainkai. Morgen gibt es eine Aktion von der Initiative Mainkai für alle, ein 24-Stunden-Staffellauf, der beginnt morgen, 25.07. 15 Uhr ab dem Eisernen Steg auf der Stadtseite, Nordseite also, und geht bis zum Sonntag, 26.07. 15 Uhr. Es muss niemand 24 Stunden durchlaufen, also das kann ich schon mal ausreden, aber es darf natürlich auch jede Person das machen. Stunde, halbe Stunde, je nachdem, kommt hin, unterstützt die Initiative. Es ist mehr als nur eine Straße, die gesperrt wird, sondern es geht auch um Verkehrspolitik. Es werden Punkte gesammelt, die Strecke werden dann zusammenaddiert und den Stadtformen dann übergeben, wie viele Kilometer insgesamt zurückgelegt wurden. Nächster Termin dann am 23.08. ist die Kitty Girl Mess vom Radentscheid, 15.30 Uhr, Beginn auch am Mainkai am Eisernen Steg. Und nochmal zur Mainkai-Initiative, Information findet ihr unter mein-kai.de. Vielen Dank, dass ihr im Studio wart, die Julia Möller. Danke, Julia, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, danke für die Einladung.
Dieter Mohrmann, auch ja, für dir. Dank. Vielen Dank, dass du da warst. Mein Name war Otto Gebhardt. Euch herzlichen Dank fürs Zuhören. Und jetzt habe ich tatsächlich mal mehr als 2 Minuten Zeit, um noch ein bisschen Abschlussmusik zu spielen. Jetzt muss ich nur noch gucken, auf welchem CD-Player ich das untergebracht habe. Okay, hier ist der Grimm mit Dance.